Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Aale, Hakuna Matata und Flüstervideos sind drei der Highlights im Update-Podcast vom 4. Dezember. Wir sprechen über die lange Reise, die die 2000 Glasaale bereits hinter sich haben. Die wurden ja vom Zoll im Fluggepäck eines Reisenden entdeckt, sollten weiter nach Vietnam und wurden aber jetzt heute im Rhein ausgesetzt.
Die Reaktion der Aale war enorm positiv und reaktiv. Die haben sofort sich verteilt und haben nach ein paar Sekunden sich aktiv gegen die Strömung ausgerichtet. Sehr lebendig und das hat ihnen sicherlich gut getan.
So, und diese Aale werden in ein paar Jahren wieder eine sehr weite Reise zurück in die Karibik auf sich nehmen. Mehr zu diesem sehr spannenden Fisch hier in diesem Update-Podcast. Hakuna Matata, also sinngemäß übersetzt, alles gut, keine Sorge, war heute irgendwie aber dann auch Thema.
Ich habe mich heute damit beschäftigt, warum Hakuna Matata Disney ein bisschen Ärger beschert hat. Es geht nämlich um diesen Begriff, der ist eigentlich Swahili und die haben sich den sichern lassen und einige Menschen, die diese Sprache sprechen, nämlich aus Kenia, sind darüber ziemlich verärgert.
Und diese Flüster- und Schmatzvideos, sogenannte ASMR-Videos, sind deswegen heute bei uns im Podcast, da es hier zum allerersten Mal eine Studie gibt, wie diese Geräusche auf uns wirken. Schon mal ein kleiner Vorgeschmack?
Hello, welcome. I'm going to be taking care of you.
Der Podcast zum Update am Dienstag, 4. Dezember 2018. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
467 Rechtsextreme auf Flucht vor Haftbefehl. Oder andere Schlagzeile, 467 Rechtsextreme sind untergetaucht. Das sind wirklich so die Dinge, die wir heute vielleicht gelesen haben, ihr vielleicht auch. Die Zahl 467 kommt von einer Anfrage der Linken an die Bundesregierung, wie viele offene Haftbefehle es für Rechtsextreme hier bei uns in Deutschland gibt. Seit dem NSU-Prozess wird diese Anfrage regelmäßig gestellt. Aber gibt diese Zahl tatsächlich Aufschluss darüber, ob rechtsextreme Schwerverbrecher oder rechtsextreme Terroristen unter uns sind, die eigentlich gesucht werden, wo es einen Haftbefehl gibt, die aber halt eben nicht erwischt werden? Gudula Geuter im Berliner Hauptstadtstudio hat sich die Statistik genauer angesehen. Gudula, wegen welcher Straftaten werden diese Rechtsextremen denn gesucht?
Sie werden gesucht wegen aller möglichen Taten. Und zwar geht es um zwei ganz unterschiedliche Dateien, die abgeglichen werden. Einmal die der offenen Haftbefehle und zum anderen die der Extremisten. Das heißt, es landen eben alle möglichen Straftaten in dieser Liste, derentwegen Leute gesucht werden. Das ist die sogenannte Beförderungserschleichung, sprich Schwarzfahren, genauso wie der Diebstahl, aber auch Körperverletzung oder auch Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen oder Volksverhetzung. Daran sieht man schon, es sind auch politische Straftaten dabei. Das ist die Minderheit, aber immerhin wird nach den Angaben, es geht ja hier um die Antwort auf eine Anfrage der Politikerin der Linkspartei Ulla Jelpke, nach diesen Angaben werden 108 Verdächtige wegen eines politischen Delikts gefahndet. Nach ihnen, ich habe die Liste gerade durchgeschaut, nach meinem Eindruck geht es da zu einem großen Teil um verfassungswidrige Kennzeichen. Das heißt, das ist ein Delikt, das typischerweise von Rechtsextremisten begangen wird, aber auch mehrfach um Volksverhetzung, um Körperverletzung und anderes.
Verfassungswidrige Kennzeichen heißt, sie haben mal ein Hakenkreuz irgendwo hingeschmiert oder den Hitlergruß gezeigt?
Unter anderem.
Ja. Sind das jetzt, um das mal einzuordnen, außerordentlich viele offene Haftbefehle gegen Rechtsextreme?
Unter den offenen Haftbefehlen gegen Extremisten liegen Rechtsextremisten weit vorn, auch zum Beispiel bei Diebstahl, bei Schwarzfahren, bei Beleidigung. Aber es gab im vergangenen Jahr auch doppelt so viele rechtsextreme Delikte wie zum Beispiel Linksextreme. Das heißt, auch die Täterdatei ist größer. Was jetzt gerade die Haftbefehle betrifft, insgesamt sind da mehr als 170.000 offen, aus allen möglichen Gründen. Und 467 davon sind Rechtsextremisten. Das heißt, man muss schon aufpassen, wie man mit dieser Auswertung umgeht. Das ist ein sehr kleiner Prozentsatz. Und die Gesamtzahl ist im Übrigen leicht gesunken, obwohl die Zahl der offenen Haftbefehle insgesamt gestiegen ist. Das heißt, der Prozentsatz ist noch mal geringer geworden im vergangenen Jahr.
Also über 175.000 offene Haftbefehle hier bei uns in Deutschland. Gibt es einfach mehr Kriminalität oder woher kommt diese hohe Zahl und wieso steigt die?
Die ist noch mal leicht gestiegen. Und warum? Das ist Spekulation. Die Zeitung Die Zeit hat vor einigen Monaten mit dieser sehr hohen Zahl sich auseinandergesetzt. und hat da nochmal auf etwas ganz Wichtiges hingewiesen, nämlich ein ganz, ganz großer Teil der Haftbefehle überhaupt, egal ob offen oder nicht, da geht es um die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Das heißt, da sind Leute, die können oder wollen die Tagessätze nicht bezahlen, zu denen sie verurteilt worden sind. Und dann wird eben Haft angeordnet. In der Zeit schätzte man da, dass die Zahl ist auch sonst in Umlauf, dass möglicherweise bis zu 80% aller Haftbefehle wegen Ersatzfreiheitsstrafe ausgestellt werden. Das sind natürlich Delikte, deren wegen die Polizei jetzt nicht fieberhaft nach den Leuten fahndet. Das ist das eine. Dann gibt es aber auch mehr offene Haftbefehle, was die Bundespolizeien betrifft. Und da war nun die Vermutung, dass das liegen könnte an diesem unübersichtlichen G20-Prozess geschehen oder dass es liegen könnte daran, dass die Bundespolizei, Stichwort Grenzsicherung, eben auch anderweitig beschäftigt war. Es gibt also verschiedene Erklärungsansätze. Aber man muss eben wirklich bei dieser sehr hohen Zahl bedenken, dass das nicht alles ganz schwere Straftaten sind.
Bei 467 von rund 175.000 offenen Haftbefehlen werden Rechtsextreme gesucht. Also keine wirklich hohe Zahl, die man nicht überdramatisieren muss. Dennoch, sagt Gudula Geuter aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio, da sind einige Straftäter dabei, die durchaus wegen schwerer Delikte gesucht werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Simba wird geboren. Mufasa, der Löwenpapa, ist stolz, wird aber dann von seinem Bruder Scar getötet. Simba soll neuer König der Löwen werden und Timon und Pumba, die singen.
Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern.
Hakuna Matata. Gilt stets als modern.
Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie.
Ja, keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata, um genau diesen Spruch geht's heute Abend bei uns in Deutschlandfunk Nova. Disney sind mit Hakuna Matata nämlich nicht alle Sorgen ferngeblieben. Disney hat sich jetzt, wo der König der Löwen neu verfilmt wird, Ärger eingehandelt mit Swahili. Aktivisten. Das südafrikanische Nachrichtenportal Eyewitness News schreibt, dass die Aktivisten Disney beschuldigen, ihre Kultur zu stehlen, da sich Disney diesen Spruch Hakuna Matata rechtlich hat sichern lassen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge, du hast dir diesen Fall angeschaut. Hat Disney da jetzt was zu befürchten? Also müssen die Hakuna Matata vielleicht wieder abgeben?
Ziemlich sicher nicht. Disney hat sich Hakuna Matata in den USA ja schon im Jahr 1994 gesichert, also als sie den ersten König der Löwen-Film rausgebracht haben. Und gesichert haben sie sich den Spruch sehr wahrscheinlich als Marke für Merchandise-Artikel, so schreibt das zumindest BBC, also zum Beispiel für Kleidung. Es ist nämlich beim Markenrecht so, dass du dir natürlich auch so einen Spruch sichern kannst, du musst nur einschränken, wofür du den benutzen willst.
Eine Marke und eine Markenanmeldung schützt nur eine markenmäßige Benutzung des Zeichens. Das heißt, der Markenrechtsinhaber kann allen anderen verbieten, dieses Zeichen als Produktkennzeichnung zu verwenden.
Das ist Stefan Dirks, der ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Und diese markenmäßige Benutzung heißt im Fall Disney, also die haben sich natürlich nicht den Begriff Hakuna Matata allumfassend gesichert, das dürfen sie so auch gar nicht, sondern eben für die Merchandise-Artikel. Die fallen hier bei uns unter die sogenannte Klasse Nizza 25. Mit diesen Klassen werden verschiedene Artikel im Markenrecht unterschieden, für die man sich eben den Markennamen sichern kann.
Wenn ich jetzt also Kenianer wäre und ich würde einen Imbiss in den USA betreiben mit dem Namen Hakuna Matata, dann hätte ich nichts zu befürchten, weil es eine andere Kategorie ist?
Richtig, du verkaufst ja Essen und Disney hat sich ja sehr wahrscheinlich nur das Recht für zum Beispiel bedruckte Shirts oder so gesichert. Also du könntest weiterhin Hakuna Matata heißen und Essen verkaufen und davon könnte Disney dich dann auch nicht abhalten. Mal ganz abgesehen davon könntest du übrigens auch mit einem Hakuna Matata Shirt rumrennen, das du selbst bedruckt hast. Solange du nicht versuchst, damit Geld zu verdienen, ist das total okay.
Aber nochmal zurück zu diesem Spruch, Hakuna Matata. In den USA hat sich Disney diesen Spruch gesichert, in Kenia aber nicht. Und sonst dürfte da ja wahrscheinlich auch kein Kenianer mehr irgendwelche Tassen verkaufen mit Hakuna Matata drauf, oder?
Es ist nicht so ganz klar, ob Disney sich den Spruch in Kenia hat sichern lassen, sehr wahrscheinlich aber nicht. Denn ich würde auch mal bezweifeln, dass die damit dann die dicke Kohle dort machen würden. Und die Kenianer dürften dann auch nur keine Tassen mehr mit Hakuna Matata drauf verkaufen, wenn das jetzt wirklich so angemeldet wäre. Und in dem Falle ist das ja ein Ausspruch. Da müsste das Logo dann wohl auch noch so festgelegt sein. Also gibt es noch ein paar mehr Punkte. In Europa hat Disney sich übrigens auch nicht das Recht an der Marke gesichert. Falls sie das jetzt noch versuchen würden, wäre das auch zu spät. Seit 2011 hat sich die Hakuna Matata Handelsgesellschaft aus Sinzing die Markenrechte gesichert. Und zwar für verschiedene Klassen. Du könntest zum Beispiel keine Hakuna Matata Unterhosen, Pantoffeln oder Brausepulver mehr verticken.
Habe ich glücklicherweise auch nicht mehr vor in meinem Leben. Also diese Sicherung einer Marke, das klingt natürlich alles ziemlich schlau. Könnte ich mir irgendeine Marke jetzt einfach sichern, irgendeinen Titel auf einen Begriff, einen Spruch?
Vielleicht, du müsstest ein paar Bedingungen erfüllen. Stefan Dirks erklärt das so.
Es ist nicht möglich, einen Begriff sozusagen schlechthin zu schützen, sondern Sie müssen definieren, welche Produkte und Dienstleistungen Sie unter der Marke anbieten möchten und Sie müssen die Marke dann sogar dafür nutzen. Also es ist nicht möglich zu sagen, ich melde einfach eine Marke an, damit die anderen die nicht mehr benutzen können.
Wenn du nach 5 Jahren also keine Produkte unter deinem Markennamen rausgebracht hast, dann wird deine Marke gelöscht. Und wenn du die Marke nur gesichert hast, damit andere die nicht bekommen können, dann kann das sogar sein, dass du die Kosten für das Löschungsverfahren deiner Marke tragen musst, wenn jemand anderes diese Löschung beantragt. Einzige winzige Möglichkeit, das Nutzen deiner Marke muss nicht unbedingt heißen, dass du selbst Produkte auf den Markt bringen musst, sondern du kannst den Markennamen auch vermieten. Also wenn du das alles auf dich nehmen willst, dann kannst du da sogar einen Glücksgriff landen und mit einer gesicherten Marke Geld verdienen, auch ohne Produkte.
Hakuna Matata. Also unter diesem Namen könnt ihr keine Shirts mehr verkaufen. Nicht hier, nicht in den USA. Disney hat sich diese Marke schon vor Jahren gesichert und einige Kenianer finden das gar nicht gut, denn Hakuna Matata ist Swahili und nicht irgendein Fantasiename. Ne? Die Infos von Ilka Knigge.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da regen sich ja viele drüber auf. Ne? Große Internetkonzerne wie Facebook oder Google zahlen in Europa so gut wie keine Steuern. Machen hier bei uns ein Mega-Geschäft, mit uns natürlich, und versteuert wird dann woanders. Was hat das bitte sehr mit Steuergerechtigkeit zu tun, wenn wir alle so viel Steuern zahlen müssen und die eben nicht? Einige Politiker haben das natürlich auch mitbekommen, dass viele sich aufregen und sie sagen, es muss eine neue Steuer her für solche Unternehmen, eine Digitalsteuer. Und tada, sie wird nicht kommen. Also erstmal nicht. Die EU-Finanzminister haben sich heute nicht darauf einigen können. Das Thema ist vertagt worden auf 2019. Klaus Jansen aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Klaus, warum hat das nicht geklappt?
Ja, also erstmal ist es überhaupt nicht leicht, EU-weit neue Steuern einzuführen. Die Beschlüsse müssen nämlich einstimmig sein. Also das heißt, jedes einzelne EU-Land muss dazu Ja sagen. Und ganz konkret bei dieser Digitalsteuer, da gibt es mehrere Länder, die das skeptisch sehen. Also sogar die Bundesregierung, die ist da nicht begeistert von. Frankreichs Präsident Macron, der wollte die Digitalsteuer aber unbedingt haben. Auch damit er bei der Europawahl 2019 sagen kann, guck mal hier, die EU, die macht ja alles ganz toll für euch, Steuergerechtigkeit und so. Ja, und weil Deutschland und Frankreich normalerweise versuchen, sich abzustimmen mit ihrer Europapolitik, gab es einen Kompromissvorschlag der beiden Länder vor dem Treffen der EU-Finanzminister heute.
Also eine Digitalsteuer in abgeschwächter Form.
Ja, kann man so sagen. Also die EU-Kommission hatte mal vorgeschlagen, so eine Steuer muss gelten für die Werbeerlöse der großen Internetfirmen und für Gewinne, wenn Nutzerdaten verkauft werden. Deutschland und Frankreich haben jetzt gesagt, Kompromiss. Es soll nur noch eine Umsatzsteuer von 3% auf die Werbeerlöse erhoben werden. Die Nutzerdatengewinne, die klammern wir mal aus. Und das Ganze würde auch erst ab 2021 gelten. Und auch nur dann, wenn es bis dahin keine weltweite Einigung gibt. Also die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die arbeitet nämlich an einer solchen möglichst weltumspannenden Lösung.
Aber immerhin schon etwas, dieser Kompromissvorschlag. Warum ist der gescheitert? Was sagen die Länder, die dagegen sind?
Also den einen geht der Vorschlag nicht weit genug, Spanien zum Beispiel. Und den anderen geht der Vorschlag schon zu weit. Finnland, Schweden oder Irland zum Beispiel. In Irland, da hat Facebook ja seinen Europasitz und die irische Regierung, die will das Unternehmen, das viele Jobs mitgebracht haben, offenbar auf keinen Fall verärgern. Ähnlich in Schweden oder Finnland, die Länder wollen auch ihre eigenen Digitalfirmen vor solchen Steuern schützen.
Das klingt aber jetzt trotzdem alles ziemlich unfair den EU-Bürgern gegenüber.
Ja, das klingt unfair, aber so eine Digitalsteuer als Lösung wäre schon sehr ungewöhnlich. Das hat Clemens Fuest vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung der ARD gesagt.
Gewinnsteuern zahlt man da, wo die Produkte entwickelt werden. Es ist zum Beispiel bei unseren Autos auch so, dass die hier in Deutschland die Steuern zahlen und in China werden die Autos verkauft. Mhm. So sind nun mal die Regeln und da kann man jetzt nicht einfach sagen, wir ändern die einseitig und erheben plötzlich eine willkürliche Umsatzsteuer.
Tja, außerdem hätte die Digitalsteuer in ihrer abgeschwächten Form wohl auch nicht sonderlich viel gebracht für die EU. Also die Mega-Milliardeneinnahmen wären dann auch nicht geflossen.
Und gibt es keine Lösung? So wie es jetzt läuft, hat Europa ja auch nicht viel davon, wenn die Firmen da sind, aber kaum was abwerfen.
Ja, das stimmt. Also ideal wäre natürlich diese weltweite Lösung, meint auch Clemens Fuß vom IFO-Institut.
Es könnte sein, dass man die internationalen Regeln tatsächlich ändert. Die muss man dann aber gemeinsam ändern mit den Amerikanern. Man könnte es wirklich so machen, dass man in Zukunft sagt, Gewinne werden mehr dort besteuert, wo die Unternehmen ihre Güter verkaufen. Ich persönlich glaube nicht, dass damit ungeheuer viel gewonnen ist. Es gibt allerdings einen Vorteil, die Konsumenten sind nicht so mobil. Insofern ist der Steuerwettbewerb wahrscheinlich weniger stark, wenn man diese Regeln in diese Richtung ändert.
Ja, so offenbar doch keine so schlechte Idee. Ob das aber wirklich klappt mit dieser internationalen Einigung, das ist völlig offen. Organisationen wie Oxfam sagen, dass die großen Netzfirmen sich nach wie vor aus ihrer Verantwortung stehlen und dass Steuergerechtigkeit eben anders aussieht.
Eine schnelle Einführung einer Digitalsteuer in der EU ist heute erstmal gescheitert. Die EU-Finanzminister, die wollen nächstes Jahr nochmal drüber reden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seid ihr schon mal beim Friseur gewesen, ohne das Haus zu verlassen oder ohne das Bett zu verlassen? Nein? Dann bitteschön.
Hello, welcome to my hair salon. I'm going to be taking care of you.
Das ist der YouTube-Kanal von Gentle Whispering ASMR. Und das Video, von dem ihr da eben den Ton gehört habt, in dem schneidet eine Frau im Flüsterton und in Zeitlupe eine Stunde lang Haare. So, wurde 9 Millionen Mal geklickt, das Ganze. Und obwohl diese Flüster- und Schmatz-ASMR-Videos schon seit Jahren total beliebt sind und wirklich viele Klicks haben bei YouTube, wurden sie auf ihre Wirkung bisher kaum untersucht. Eine Studie der Uni Sheffield in England hat es jetzt aber getan, hat eine Studie draus gemacht und unsere Reporterin Rebecca Endler weiß, wieso, weshalb, warum einige von uns darauf abfahren.
Gehirnorgasmus. Ein Kribbeln, das sich von der Kopfhaut über den ganzen Körper ausbreitet. Ausgelöst zum Beispiel dadurch oder auch durch sowas hier. Besonders wichtig ist dabei, dass alles ganz, ganz nah am Ohr stattfindet. Also am besten, ihr hört das hier gleich über Kopfhörer. Autonomous Sensory Meridian Response, kurz ASMR, ist eine Community von Menschen, bei denen diese Reize eine körperliche Reaktion hervorrufen und die das als extrem angenehm empfinden. Die beliebtesten Clips haben mehr als 20 Millionen Aufrufe.
So, I'm going to part your hair in the middle here.
Okay. Also ich kann schon verstehen, dass jetzt diese Geräusche, die klingen nach sehr naher Berührung. Dass das einem Gänsehaut machen kann.
Get a little bit serious.
Mein Name ist Franka Parian, ich arbeite am Helmholtz-Institut in Utrecht.
Und sie ist soziale Neurowissenschaftlerin.
Allerdings, die Studien, die sich das angeguckt haben, was die Leute daran interessiert, die finden auch viel, dass diese persönliche Ansprache da einen wichtigen Effekt hat.
Dir geht's nicht so gut, oder?
Dass die Leute genau das wollen, dass jemand ihnen was zuflüstert und sie eben besonders fürsorglich anspricht.
Besonders die Nähe, die da im Gehirn suggeriert wird, wirkt eben auf einige betörend. Eine Studie der Uni Sheffield hat sich zum ersten Mal wissenschaftlich mit dem Effekt von ASMR-Videos beschäftigt. Und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es bei den Menschen, die auf ASMR anspringen, tatsächlich helfen kann, über Schlafstörungen oder sogar depressive Stimmungen hinwegzukommen. Aber eben nur, wenn man drauf anspringt. Franka Parian sagt, dass körperliche Reaktionen auf etwas, das eigentlich nicht wirklich da ist, gar nicht so ungewöhnlich sind.
Das Gleiche passiert zum Beispiel ja auch, wenn wir einen Film gucken, in dem eine Folterszene vorkommt und man plötzlich denkt, oh Gott, das kann ich gar nicht mit angucken, man muss vorspulen. Unser Gehirn ist schon darauf gepolt, alles gemeinsam zu verarbeiten, zu sagen, das ist das, was ich höre, das ist das, was ich spüre, das ist das, was ich rieche und daraus eben so ein Gesamtbild zu erstellen.
Das heißt, einige Menschen können sich das, was bei ASMR-Videos eindeutig fehlt, also die Berührungen, in ihrem Gehirn ergänzen.
Das war gut an.
Christine Blume ist Neurowissenschaftlerin und Schlafforscherin an der Uni Salzburg. Und sie sagt, auf der neuronalen Ebene ist das Default Mode Network, kurz DMN, beteiligt. Das ist eine Gruppe von Gehirnarealen, die, klingt jetzt komisch, ist aber so, beim Nichtstun aktiv werden.
Ein Netzwerk, was zum Beispiel auch beim Tagträumen aktiver ist, aber auch bei bestimmten Aufgaben, die zum Beispiel mit Erinnerungen an die eigene Vergangenheit zu tun haben.
Während es bei allen Menschen ganz viele Bereiche gibt, wo das Default Mode Network aktiviert ist, ist davon auszugehen, dass speziell bei den ASMR-Videos, mein Gehirn und das aller, die eben nichts fühlen, die Koaktivierung, also das gleichzeitige Einschalten von Emotionen und Sinneseindrücken, unterdrückt wird. Das heißt, theoretisch können wir das alle fühlen.
Aber es kommt dann im Endeffekt darauf an, ob unser Gehirn das zulässt oder nicht.
Anders gesagt, bei mir und allen nicht-ASMR-affinen Menschen gönnt unser Gehirn uns den Spaß einfach nicht. Das ist der Maler Bob Ross. Er gilt wohl kaum absichtlich als der Urvater der ASMR-Videos. Es geht bei ihm weniger um das Bild als um die Art und Weise, wie es gemalt wurde. Der Weg ist quasi das Ziel.
Just beat the devil out of it. There.
Und wenn ich mir diese Videos lang genug angucke, dann spüre ich es irgendwann auch. Dieses Kribbeln an der Kopfhaut, das runterwandert. Ja, vielleicht ist das jetzt mehr auch ein Juckreiz.
It will just make you happy. Just will make you happy.
Ah, wenn euch das jetzt getriggert hat, hier noch von uns ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Bei vielen dieser Videos handelt es sich natürlich auch um Werbevideos. Denn neben den Klickzahlen ist Product Placement die Einnahmequelle von ASMR-YouTubern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
11.500 Tote und eine Schadenssumme von mehr als 375 Milliarden Dollar. Das Wetterjahr 2017, also vergangenes Jahr, war eines der verheerendsten der jüngeren Geschichte der Erde. Wir erinnern uns an Hurricanes, an Starkregen, an Erdrutsche, an Dürren. Jedes Jahr wird der Klimarisikoindex veröffentlicht, diesmal in Katowice beim UN-Klimagipfel. Und da stehen eben diese krassen Zahlen aus 2017 drin. Georg Ehring aus der Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion ist diese Woche in Katowice. Georg, kannst du für uns diese Schäden und die Opferzahlen einschätzen?
Ja, das sind die höchsten Zahlen, die es seit dem Beginn des Klimarisikoindex gibt. Der Klimarisikoindex hat die letzten 20 Jahre im Blick und da ist das ein Rekordjahr. Die meisten Rekordjahre fallen in die jüngeren Jahre und im vergangenen Jahr waren es vor allem Hurrikane. Der Hurricane Maria ist vielleicht noch vielen in Erinnerung. Der zog über die Inseln Dominica und Puerto Rico. Die stehen jetzt auf Platz 1 und 3 dieses Indexes und dann in Richtung Festland weiter. Es war die stärkste Hurrikansaison seit 2005. Sie hat ihre Opfer gefordert und es gab auch noch eine ganze Serie an weiterer Extremwetter. Sri Lanka steht auf Platz 2, weil mit einem Monsunregen mit gewaltigen Überschwemmungen sehr große Schäden verursacht worden sind, also Überschwemmungen und Erdrutsche und so weiter. Kleine Länder stehen oft an der Spitze dieses Indexes, weil wenn es da eine Naturkatastrophe, die mit dem Klimawandel zu tun hat, gibt, dann betrifft die oft das ganze Land und im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung ist der Schaden besonders groß. Bei Dominica hieß es heute, das Doppelte etwa des Bruttoinlandsprodukts dieses Landes in einem Jahr als Schaden, also das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ein Jahr, das noch heftiger werden könnte, ist das Jahr 2018, also das laufende Jahr. Da gab es ja auch in Deutschland den Hitzesommer und in Europa und in anderen Regionen auch besonders viele Wetterextreme. Es ist also durchaus möglich, dass das nächstes Jahr wieder getoppt wird.
Aber ich höre da schon raus, bei den Wetterextremen sind die Stürme am allerschlimmsten. Du hast die Dürre auch angesprochen, aber die Stürme sorgen für die schlimmsten Schäden.
Die sorgen für besonders große Schäden, wobei die Autoren dieses Indexes sagen, die Schäden durch Dürren und Hitzewellen seien sehr viel schwerer zu erfassen. Die würden leicht unterschätzt. Bei Hitzewellen zum Beispiel, da sterben Menschen, die oft krank sind und die werden ja dann nicht als Katastrophenopfer gezählt. Bei einer Wirbelstromkatastrophe liegen die Dinge viel, viel klarer als auch bei einer Dürre, wenn die Ernte etwas schlechter ausfällt oder auch deutlich schlechter ausfällt. Das ist statistisch sehr viel schwerer zu erfassen und da hat dieser Index auch Lücken.
Wie wurden heute in Polen auf der Klimakonferenz die Ergebnisse dieses Index diskutiert?
Die treffen eine ganze Reihe von Punkten, um die sich diese Verhandlungen drehen. Das geht um Unterstützung bei Anpassung an den Klimawandel. Da haben zum Beispiel afrikanische Länder heute gefordert, dass die Industrieländer da mehr zahlen. Die Industrieländer zahlen und die zahlen vorzugsweise auch für Aktionen in Entwicklungsländern, wo der Klimawandel gemindert wird, also dadurch, dass beispielsweise erneuerbare Energie aufgebaut werden, dass Solaranlagen errichtet werden und so weiter. Und für die Anpassung an den Klimawandel, also beispielsweise höhere Deiche oder künstliche Bewässerung, wenn es trocken wird, dafür ist aus Sicht der Entwicklungsländer viel zu wenig Geld vorgesehen. Es gibt einen grünen Klimafonds, der sehr klamm war und der jetzt wieder aufgefüllt werden muss. Darüber wird diskutiert. Und es gibt einen zweiten Punkt, über den immer wieder diskutiert wird. Das sind Versicherungen, dass so Länder wie beispielsweise Dominika oder Sri Lanka sich gegen Klimawandel versichern können mit eigenen Beiträgen, aber auch mit Zuschüssen aus Industrieländern und dann im Falle von solchen Katastrophen automatische Hilfen bekommen. Das gibt es auch für einzelne Bauern zum Beispiel, deren Ernte verdorrt, und das soll ausgeweitet werden. Auch das ist ein Thema hier auf dem Klimagipfel.
Du hast gerade schon angesprochen, 2018 auch viele Wetterextreme. Gefühlt heißt es jedes Jahr, das vorangegangene war das heftigste Klimajahr mit den meisten Katastrophen. Es muss dringend etwas getan werden. Außer, dass es jetzt immer mehr Geld gibt, müssen wir uns einfach daran gewöhnen, dass jetzt Jahr für Jahr schlimmer wird?
Daran gewöhnen sollte man sich nicht, aber Jahr für Jahr wird es schlimmer. Das liegt in der Natur des Klimawandels. Pro Jahrzehnt steigt ja die weltweite Durchschnittstemperatur um ungefähr 0,2 Grad und jedes Zehntel Grad schlägt dann zurück in Form von mehr Naturkatastrophen.
Georg Ehring aus der Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion ist diese Woche in Katowice. Dort wurde der Klimarisikoindex veröffentlicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle Jahre wieder kommen die Aale in Europa an.
Die Gewinnmargen beim Schmuggel von Glasaalen sind immens hoch. Man kann sie fast vergleichen mit dem Rauschgiftschmuggel. In Deutschland, wenn man regulär Glasaale kauft, zahlt man vielleicht 400 Euro für ein Kilogramm. Und in Fernost sind da 4.000 bis 10.000 Euro zu erzielen für das Gleiche.
Wahnsinn, oder? Das sagt Hans-Jürgen Schmidt, Pressesprecher des Zollfahndungsamtes in Frankfurt am Main. Der Zoll hatte dort 2.000 Glasaale, das sind quasi die pubertären Aale, in einem Koffer gefunden und diese Aale eben beschlagnahmt. Gefangen wurden diese Glasaale an der spanischen Küste und sollten wohl illegal nach Vietnam exportiert werden. Heute Mittag wurden die Glasaale dann im Rhein in die Freiheit entlassen. Und mit dabei war Lothar Kroll vom Landesamt für Umwelt in Rheinland-Pfalz. Hallo, Herr Kroll.
Guten Abend, Herr Günther.
Wie haben die Glasaale die 10 Grad im Rhein aufgenommen? Haben sie es geschafft?
Sehr gut. Also die Reaktion der Aale war enorm positiv und reaktiv. Die haben sofort sich verteilt und haben nach ein paar Sekunden sich aktiv gegen die Strömung ausgerichtet, immer orientiert an dem weichen Sandsubstrat, das sie wohl kannten, und insofern eine sehr gute Reaktion, sehr lebendig, und das hat ihnen sicherlich gut getan. Die Temperaturen waren ähnlich wie in dem Wasser, wo sie transportiert worden sind. 1 Grad Unterschied nur. Wir haben ein bisschen warten können im Rhein und dann war die Temperaturausgleich erfolgt und die konnten ausgesetzt werden.
So, diese Aale, die haben schon eine sehr lange Reise hinter sich. Hier schwimmen als Larven mehr als 5000 Kilometer von der Sargassosee in der Karibik nach Europa. Wie machen die das?
Ja, so richtig weiß man es nicht. Es gibt viele Mutmaßungen. Man hat früher geglaubt, dass es ausschließlich der Golfstrom sei, der sie dorthin verdriftet. Aber der Golfstrom ist nicht so zielgerichtet auf Nordeuropa oder Europa gerichtet, als dass sie das an der Oberfläche so schafften. Mhm. Man muss heute stark annehmen, dass die Larven, die noch ganz anders aussehen als die Glasaale, auch aktiv schwimmen. Und das können sie wahrscheinlich durch diese besondere Form sehr elegant und sehr widerstandsfrei, und werden das also dann in 1-2 Jahren über diese Strecke schaffen.
Okay, und wenn sie dann an der europäischen Küste ankommen, die verteilen sich, wir kennen das ja auch von den Aalen im Rhein, also die sind nicht nur in Spanien, wo sie jetzt gefangen wurden, sondern auch hier bei uns. Was passiert dann? Also sie sind erstmal noch im pubertären Alter.
Ja, pubertär, es ist schwierig, das so zu übersetzen. Die werden ja noch von dem Glasaalstadium kommen sie zu einem pigmentierten Stadium, wo sie als Glasaale bezeichnet werden. dann steigen sie eigentlich langsam in die Flüsse auf und in die Nebenflüsse und überall, wo sie weniger Konkurrenz zu erwarten haben, da findet man sie. Sie sind also noch sehr jung und manche sagen eigentlich eher Babys als pubertär, aber das ist auch nebensächlich, sie verteilen sich innerartlich, dass sie weniger Konkurrenz erdulden müssen und haben damit einen größeren Fressbereich und machen sie das in den gesamten Küstennähen, aber auch in den Binnengewässern.
Die werden zum Teil recht alt und dann schwimmen sie irgendwann wieder zurück tatsächlich?
Ja, also Aale können in Gefangenschaft sehr, sehr alt werden. Wenn sie nicht in Gefangenschaft sind, werden sie ungefähr 10 Jahre im Süßwasser bleiben und kennen nur eines, nämlich das Fressen. In der Regel in der Nacht kommen sie aus ihrer Deckung, denn sie sind etwas lichtscheu und denken nur an das Fressen. Und wenn sie ungefähr zu einem Drittel, fast einem Drittel aus reinem Fett bestehen, dann und ungefähr diese 8 Jahre, 10 oder 12 Jahre auch dafür brauchten, dann wandeln sie sich langsam um von einem Fressaal oder Gelbaal zu einem Blankaal oder Silberaal, weil die ganzen Bäuche hellgelb werden und der Aal langsam in die Geschlechtsreife kommt.
Und dann tatsächlich noch zurückschwimmt in die Karibik.
Dann muss er mehr oder weniger den gleichen Weg zurücknehmen, wie er es vor 10 Jahren gemacht hat als Jugendlicher oder als Jugendlicher kann man ja mal sagen, muss er mehr oder weniger den gleichen Weg runternehmen. Und das ist natürlich dann für viele große Aale etwas schwierig, wenn die Passage eng wird oder gefährlich wird. Und das ist anders bei diesen kleinen Glasaalen oder Steigaalen, die sind ja nur fingerlang dick und sind unwahrscheinlich lebendig, überwinden jede kleine Hürde, können senkrecht an Wänden, wenn sie feucht sind, hochkrabbeln und Hindernisse überwinden. Und das führt natürlich dann bei einem größer gewordenen Aal zu Problemen, wenn er den gleichen Weg wieder runter will und es gibt verschiedene Hindernisse.
Noch ganz kurz, offensichtlich gibt es ja einen großen Markt für Glasaalfleisch. Warum kann man die Tiere nicht einfach züchten?
Ja, wenn man das könnte, wenn man das wüsste, dann würde man es sofort tun, denn seit Jahrzehnten sind verschiedene Länder, Japan insbesondere, auch China, Dänemark, Holland, auch Deutschland ist seit vielen Jahren dabei, dieses Rätsel zu lüften. Der Aal hat nicht nur dieses Rätsel aufzuweisen, wie er sich vermehrt, wie seine Larven, wie seine Eier sich entwickeln und welches Futter insbesondere die jung geschlüpften Larven als Erstfutter brauchen, um über diese kritischste Zeit zu kommen. Und da steckt die Forschung noch in großen Schwierigkeiten. Sie kann es mittlerweile im Labor schaffen, laichbereite Aale so zu stimulieren, dass sie auch Eier abgeben und Samen. Allerdings sind diese jungen Fische noch nicht über viele Wochen lebensfähig. Und das ist immer noch seit Jahrzehnten ein riesiges Problem. Und es wird sicherlich irgendwann mal gelingen, das Futter zu entwickeln, welches dem Futter wahrscheinlich dieser Larven im Atlantik ähnelt. Aber wie dieses Futter zusammengesetzt sein muss, in welcher Konsistenz, in welcher Größe, welche Vitamine alle da sein müssen, das weiß man noch nicht. Es ist ein großes Rätsel. Die Firmen und die Institute, die sich damit beschäftigen, hüten diese Zwischenergebnisse, Erkenntnisse wie ein Staatsgeheimnis.
Einer, wie wir heute finden, spannendsten Fische aller Zeiten. Der Aal, Lothar Kroll vom Landesamt für Umwelt in Rheinland-Pfalz, hat heute 2000 Glasaale im Rhein ausgesetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.